Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. In der heutigen Folge ist Christina zu Gast. Hallo Christina, ich freue mich, dass du da
Hallo.
Bist. Und wir sprechen heute über Christinas Folgeschwangerschaft. Sie wird sich gleich noch selbst vorstellen. Sie ist dreifach Mama, hat zwei Kinder an der Hand, einen erstgeborenen Sohn und eben ihre Regenbogentochter. Und sie ist auch Mama von Marie, von ihrem Sternenkind. Wir sprechen heute auch über den Verlust von Marie und über die auch Besonderheit, die in dieser Schwangerschaft auftrat. Christina hatte nämlich eine Uterusruptur. Was das auch für die Folgeschwangerschaft für sie bedeutet hat, wie sie damit umgegangen ist, mit dieser Herausforderung, über genau das sprechen wir heute. Nochmal herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du da bist.
Danke, liebe Kerstin.
Meine Liebe, magst du dich selbst noch einmal vorstellen hier für die Zuhörer, Hörerinnen? Wer bist du und was möchtest du einfach auch hier teilen mit denen, die jetzt gerade zuhören?
Ja, ich bin die Christina, wie ihr schon gehört habt. Ich bin 34 Jahre alt, bin nächstes Jahr schon 10 Jahre mit meinem Mann verheiratet und tatsächlich auch schon 20 Jahre zusammen. Also unsere Jugendliebe.
Wow.
Ist hier.
Schön.
Ja, genau. Ja, wie du schon gesagt hast, 3 Kinder, unseren erstgeborenen Sohn Henry, der auch schon als Frühchen zur Welt kam, unsere Sternentochter Marie und dann unsere kleine Clara, die als Regenbogenbaby letztes Jahr zur Welt kam. Genau. Unsere Hündin Bella gehört auch noch dazu. Mhm. Genau, die ist jetzt auch schon fast 12 Jahre alt. Eine alte Dame.
Oh, wow.
Das erste Mitglied unserer Familie.
Das älteste genau. Kind.
Das älteste Kind. Ne?
Ja,
genau.
Mhm.
Ja, wir wohnen in einem kleinen Dörflein Nähe Aachen. Genau, ich bin gelernte Krankenschwester tatsächlich und habe meinen Beruf aber schon nach Henry quasi aufgegeben. Also ich arbeite immer noch als Pflegefachkraft, aber jetzt in einer Tagespflege für Senioren. Genau, aber dem Krankenhaus habe ich danach Adieu gesagt. Mhm. Genau, ja. Das erstmal so, glaube ich, zu uns.
Ja, vielen Dank. Du hast es schon angesprochen. Deine erste Schwangerschaft mit Henry verlief auch nicht ganz unkompliziert. Er ist früher geboren und schon auch, ne, du hast es mir vorher nochmal gesagt, 29. Schwangerschaftswoche, also deutlich früher, als der eigentliche geburtsreife Zeitraum ja auch ist.
Ja.
Lass uns gerne hier auch mal einsteigen, weil es gehört ja alles zusammen. Es baut ja alles aufeinander auf. Und auch wenn wir dann gleich über die Schwangerschaft mit Marie sprechen, kann ich mir einfach auch vorstellen, du bist da bestimmt auch schon mit gewissen Themen reingegangen, einfach durch die Erfahrung, die du mit Henry gemacht hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich auch schon mit Themen in Henrys Schwangerschaft reingegangen. Also dadurch, dass ich halt meinen Beruf als Krankenschwester auf einer Privatstation, 2-Bettzimmer vollzogen habe und da auch schon ich viele Begegnungen tatsächlich auch mit Frauen, die einen Verlust hatten, gemacht habe. Das werde ich auch nie vergessen. Da hat es nämlich auch schon angefangen. Da habe ich nämlich auch eine Frau begleitet, die 2 Tage vor ET ihr Baby still gebären musste. Und das war irgendwie in meinem Kopf. Also bis dato wusste ich auch da irgendwie, das kann es doch nicht geben, so kurz vor Toresschluss, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Dass dann da irgendwo noch was passieren kann. Und ja, drin. Und das war irgendwo, die Vorstellung war damals schon so schlimm, dass ich irgendwo damit auch schon in meine allererste Schwangerschaft gegangen bin und da auch schon viele Ängste erlebt habe. Also es ging, ich habe auch bei Henry zum Beispiel viel geträumt. Da habe ich schon geträumt, dass ich ihn wiederbelebe. Also so tief ist diese Verlust- und Todesangst tatsächlich auch schon in mir drin gewesen. Ja. Und dann bin ich halt mit Henry schwanger geworden. Dann fing das auch schon in der 24. Woche an, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin, habe da einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter mir gehabt mit noch vorzeitigem Blasensprung. Und da war auch schon so dieses Gefühl, ihn festhalten zu wollen, dieser Verlust, diese Verlustangst, die war irgendwo da irgendwo schon präsent. Aber ja, wir haben das so gut gemeistert damals. Es war wirklich eine sehr herausfordernde Zeit. Er kam ja dann irgendwann in der 29. Woche, auch per Bauchgeburt, auch per Vollnarkose. Mhm. Das heißt, ich war nie irgendwo anwesend bei einer Geburt. Dann war er 10 Wochen lang in der Klinik. Komplikationen, die sich eigentlich trotzdem im Verhältnis noch im Rahmen hielten. Ja, und aber wir haben es geschafft, ne? Also die Zeit war sehr herausfordernd, aber ja wir haben sie gemeistert mit vielen Höhen und Tiefen und ja.
Ja. Und na, du hast ja gerade gesagt, du hattest da so diese Ängste schon aus deiner Arbeit mitgebracht und dann etwas erlebt, was da so die Befürchtung war, na, dann in die Klinik zu müssen, nicht zu wissen, was geschieht da jetzt, wie kommen wir da raus, diese belastenden Wochen, die dann da waren. Wie ging es dir denn auch danach und auch gerne dann so, wann kam denn, wenn wir ein bisschen direkt danach sind, aber dann auch ein Stückchen später, wann kam denn dann der Wunsch an ein Folgekind auf? Weil häufig ist es ja dann auch so, dass dieses erste so viel fordert von einem, na, dass man da auch gar nicht, dass der Gedanke auch erstmal gar nicht aufkommt und das so ein bisschen weggeschoben wird. War das bei dir ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren erstmal so beschäftigt mit Henry, die ersten so und so 4 Jahre. Wir haben tatsächlich dann auch nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, 2020, haben wir erstmal über Hausbau und Hauskauf nachgedacht. Also da haben wir irgendwo den zweiten Kinderwunsch erstmal nach hinten geschoben. Dann hat mein Mann mit Rheuma zu kämpfen gehabt, mit rheumatoide Arthritis. Musste Medikamente nehmen, die halt auch eine Kinderzeugung erstmal in Frage gestellt hat, ne, weil da halt gewisse Risiken mit verbunden waren. Also wurde das auch erstmal so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Da musste er erstmal Spritzen bekommen und bis der erstmal auf Tabletten wieder umgestellt war, die dann wieder irgendwo Hoffnung geboten haben, dass wir wieder irgendwo einen Kinderwunsch drüber nachdenken konnten. Ne? Das dauerte erstmal seine Zeit. Ich muss dazu sagen, er war immer so, eigentlich wollte er kein zweites Kind. Also die Angst auch davor, dass sich das Ganze nochmal wiederholt, das war auch in ihm sehr tief. Ne? Ja. Also er hat da wirklich mit zu kämpfen gehabt. Wir haben auch viele Diskussionen über ein zweites Kind geführt.
Ja. Ich erinnere mich, Christina, und das war beim dritten dann nicht anders. Ich erinnere mich, ich glaube, er war beim Vorgespräch dann auch mit dabei zum Kurs. Er war irgendwie so kurz da und war auch so, I'm not really amused, was wir hier machen.
Nein, war er nicht. Ja. Aber er ist irgendwie immer mitgegangen.
Ja, ja.
Hat er irgendwie immer überzeugende Argumente.
Ja, und das zeigt einfach, das Erleben ist einfach nochmal anders vom Partner, von der Partnerin, die da dabei ist, wie von einem selbst. Und gerade auch so dieses, du kommst weg, du bist dann, ne, du hast vorhin gesagt, mit Vollnarkose wurde dein Sohn geboren. Das macht natürlich auch total Angst um dich nochmal. Ne? Also so Partner haben ja immer so eine, ich sag's mal, doppelte Angst um das Kind und dann um die Frau.
Ja. Ne? Ja. Ja, in dem Moment hat er auch gesagt, war ich wichtiger, ne? Also
klar.
Ne? Also Henry war ja noch nicht, hatte ja noch gar keinen Bezug zu, ne? Ja.
Ja.
So ist es, ja.
Und wie war das dann für dich, Christina, als du in die Schwangerschaft gegangen bist mit Marie?
Mit Marie. Ja, ich habe mich schon sehr zurückgenommen. Ne? Sorry. Ich habe irgendwie so im Kopf gehabt, wenn du dich nicht bewegst, dann kann nichts passieren. Also ich habe mich wirklich irgendwie versucht, so zu schonen. Und ja, irgendwo habe ich die Schwangerschaft auch nicht wirklich genießen können. Ich meine, mir wurde auch von außen immer gesagt, ach Mensch, da passiert nichts und so weiter und so fort. Aber ja, es steckte halt tief in mir drin. Ne? Also ja, es ja. war schwierig. Ne? Also ich habe ja, einfach gedacht,
Kopf alleine hilft da nicht. Ne? Dieses, es passiert nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert, ist sehr gering. Das bringt nur bedingt etwas. Und wenn dann gerade so echt einfach so ein Panikmoment da ist, dann kommt das einfach nicht mehr an. Na, weil es uns eben halt schon mal passiert ist. Ja.
Ja, weil ich mich bei Henry halt auch schon so bekloppt gemacht habe, was kein anderer irgendwo nachvollziehen konnte. Keiner steckte in mir. Ne? Warum habe ich eigentlich schon von Anfang an diese Panik? Ne? Also egal beim ersten, ja gut. Aber keiner hat an sowas Schlimmes gedacht, wie dann, was bei Marie passiert ist. Ne? Also okay, eine Frühgeburt, die hätten wir irgendwo nochmal durchgezogen, wenn wir gewusst hätten, das wäre jetzt nochmal gelaufen wie bei Henry. Ne? Das wäre, ja, wir haben auch immer gesagt, ach, was soll denn jetzt noch passieren? Ne? Also ich hatte ja dann irgendwann den Punkt der 29. Woche überschritten und dann war wirklich immer so, ach ja, was soll denn jetzt noch passieren? Also, ne?
Ja. Hat sich da dann auch tatsächlich so mehr Sicherheit eingestellt bei dir?
Ja, also mit Überschreiten auf jeden Fall erstmal des Punktes dieser 24. Woche, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin, wo diese vorzeitigen Wehen waren, ja. Ich habe tatsächlich auch in ihrer Schwangerschaft, haben die mich auch verrückt gemacht mit vorher irgendwie nochmal eine Zerklage oder mit Abstrichen, um sicher zu gehen, dass da nicht doch irgendwelche Keime nochmal sind. Mhm. Ich war hygienisch auch irgendwo so, oh Gott, geh bloß nirgendwo auf Toilette, weil es könnte ja wieder. Und also ja, es war halt irgendwo ja nicht schön. Ne?
Hast du eine Zerklage gelegt gehabt, Christina?
Nein, haben wir es Gott sei Dank irgendwo. Nee, also da hat mein Bauchgefühl auch gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Nee, da habe ich direkt Nein zugesagt. Ja. Genau, und 3 Tage vor, 5 Tage vor Maries Geburt war ich beim CTG, bei der Frauenärztin, und da war sie schon so tachykard, ne? Also ihr Herz war so schnell und aufgrund meiner Vorgeschichte hat sie gesagt, ja, dann gehen Sie nochmal ins Klinikum und lassen das nochmal checken. Und dann war ich halt auch an dem Mittwoch, 3 Tage vorher, bei so einem Professor bei der Pränataldiagnostik, der hat sie auch geschallt und so weiter und so fort. Und dann hat er mich am Ende gefragt, ja, wie möchten Sie denn gebären? Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde halt gerne mal spontan, wenn es geht. Und er so, ja, klar, das geht schon. Ja, es gibt da so ein, so banal hat er es gesagt, ja, es gibt so ein 0,1%iges Risiko einer Uterusruptur unter der Geburt während den Wehen. Aber das, da kann man drauf reagieren. Ne? Also es war wirklich, wirklich crazy, dass er das 3 Tage vorher gesagt hat. Und dann passiert das. Ne? Also.
Aber Christina, habe ich das falsch in Erinnerung? Die Uterusruptur geschah, die Untergeburt, die geschah davor.
Nein. Ne? Ja, eben.
Ja, genau.
Ja, richtig. Sie geschah davor, ne? Aber der Professor hat halt nur einfach gesagt, der hat davon gesprochen, ne? Unter der Geburt. Keiner hat davon gesprochen, dass das
war gar nicht im Feld oder im Raum. Ja.
Genau. Aber dass sie angesprochen wurde, das war irgendwie schon so, wo ich im Nachhinein gedacht habe, okay, verrückt. Ja.
Und diese Rupturen sind ja auch super gefährlich für die betroffene Frau selbst. Ne? Man kann da ja wirklich in kürzester Zeit einfach so viel Blut verlieren, dass es wirklich auch das eigene Leben sozusagen auf dem Spiel steht. Wie war das bei dir, Christina? Hast du starke Schmerzen gehabt? Habt ihr es vielleicht auch per Ultraschall erkannt? Wie hast du das gemerkt? Wie hast du es wahrgenommen, dass irgendetwas nicht so ist, wie es sein sollte? Dass irgendwas nicht stimmt?
Also es war ja, Gott sei Dank, das muss man wirklich so sagen, war es ein Samstagmorgen, weil mein Mann dann zu Hause war. Ich glaube, ich bin mit Henry schon früher aufgestanden. Wir sind runter und ich weiß noch genau, dass wir Kelloggs gegessen haben, Schoko-Kelloggs. Und dann irgendwann, ich glaube so 9 oder sowas, ist mein Mann dann aufgestanden, nach unten gekommen. Und ich habe gesagt, ja, ich muss mal eben auf Toilette. Dann bin ich nach oben gegangen, warum auch immer, weiß ich auch nicht mehr. Und dann habe ich mich auf Toilette gesetzt und habe gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Dann habe ich ihn noch schnell gerufen. Und dann muss ich wohl auch ohnmächtig geworden sein.
Okay. Erinnerst du dich noch, was du wahrgenommen hast? War das ein Körpergefühl, mit dem irgendwas stimmt da nicht? Ein Körpergefühl?
Ja, genau. Ich habe halt gemerkt, dass mein Kreislauf versagt.
Okay.
Ja, dass ich irgendwo irgendwas, dass ich gleich umkippe. Das habe ich schon gemerkt. Ne? Deswegen habe ich ihn auch ganz schnell gerufen. Und dann bin ich wach geworden und er war vor mir, hat gesagt, was war das denn jetzt? Und ich so, keine Ahnung. Und dann musste ich mich auch ganz schnell übergeben. Und dann traten diese heftigen Schmerzen ein. Also die waren auch echt, also ich habe ja keine Ahnung von Wehen, muss ich dazu sagen. Nicht, also keine wirklichen Wehen. Aber das waren auch Schmerzen, wo ich gedacht habe, nee, die möchtest du wirklich. Das waren heftige Schmerzen, ja. Der kam dann ja auch dann der Krankenwagen. Und der Rettungssanitäter, der wusste auch gar nichts mit mir anzufangen. Ne? Also der dachte wirklich halt, ich hätte vorzeitige Wehen.
Ja, ich wollt gerade sagen, das wird gerne auch verwechselt, ne? Dass dann, das sind Wehen. Und wenn die Frau dann eben sagt, nein, das ist so, sind so, so starke Schmerzen, dass es dann so einfach auch fehlgedeutet werden kann. Ja.
Ja, auch im Krankenhaus, ne? Mit Ankunft im Krankenhaus. Auch die haben nicht wirklich verstanden, was da gerade los ist. Ne? Also ich wurde ja noch ans CTG gehangen und wurde aufgeschrieben, der Puls. Dann kam sie erstmal und also kam eine Ärztin noch. Naja, ich weiß noch, dass ich da lag mit diesen Schmerzen und die sind einfach gegangen, haben mich ans CTG angehangen. Ich hatte diese Schmerzen, ich habe geschrien, ich habe um Hilfe geschrien, ich habe gesagt, lasst mich hier bitte nicht alleine. Also das war wirklich die Hölle schlechthin. Also dann kam auch irgendwann eine Ärztin und hat einen Ultraschall gemacht, aber tatsächlich hat sie nur einen Vaginal-Ultraschall gemacht, um zu gucken, wie der Zervix ist, ne? Also wie der Gebärmutterhals ist. Und und dann meinte sie so, ja, wir müssen jetzt in einen anderen Raum. Und dann haben die mich bis zu dem anderen Raum im Bett gefahren. Und dann haben die gesagt, ja, wir müssen aber jetzt hier aufstehen, hier kommen wir nicht weiter mit im Bett. Dann habe ich gesagt, Leute, wenn ich jetzt aufstehe, dann bin ich weg. Sag es euch. Ich werde umkippen. Mhm. Ja, haben sie sich nicht von abbringen lassen und dann bin ich aufgestanden und so war es. Ne? Also ich saß im Stuhl, bin ohnmächtig geworden, habe auch wieder darunter erbrochen und dann haben die den Ultraschall vom Bauch gemacht und dann haben sie erstmal das Ausmaß erkannt.
Mhm. Okay, es ist da einfach auch viel, viel Zeit verstrichen noch.
Ja.
Na, zwischen deiner Ankunft und dann, bis sie wirklich die Diagnose gestellt haben.
Ja, also ich glaube, um 20 nach 9 ist das hier losgegangen. Ich meine, wir brauchen eine halbe Stunde bis in die Klinik. Und um 12 Uhr, irgendwas 26, ist die geboren. Ne? Und ich glaube, um 12 Uhr tatsächlich ist auch die erste Diagnostik erst geschehen.
Wow. Mhm. Mhm.
Ja, ich weiß noch, wie sie mich angeguckt hat und das kaum fassen konnte und ihre Oberärztin geholt hat. Und die hat das gesehen und war auch so, ach du Scheiße, die wollten mich da an Ort und Stelle wollten die mich aufschneiden. Also die waren so auch geschockt darüber, was sie da gesehen haben, weil sie ja natürlich auch wussten, wie es um mein Leben da gerade stand. Und dann ging es eigentlich nur ab die Post. Ach, ich merke richtig, wie meine Stimme zittert. Ja, und
natürlich.
Wie mein Körper gerade darauf reagiert.
Ja. Lass die Zeit, genau, und erzähl einfach nur das, was für dich sich jetzt gerade auch stimmig anfühlt.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, um 11:30 ist deine Maus dann geboren. Das musste alles ganz schnell gehen, also ging in den OP. Du dann unter Vollnarkose, wann kamst du denn dann wieder zu dir? Beziehungsweise, was waren so diese ersten Momente? Hast du verstanden, was gerade los war? War das ja gerade mit, wenn da wirklich so eine, und es sind halt oft diese Rupturen auch, also so bis von jetzt auf nachher man aus dem Leben gerissen wird. Das ist ja das, was bei dir passiert. Und der Moment hat bei dir zu Hause auf der Toilette begonnen. Und dann ist eigentlich nur noch so ein Schockablauf, der da durchläuft. Ja. Und dann kommst du irgendwann mal wieder zu dir, bist noch benebelt, ne, auch von den Medikamenten, was natürlich da so eine Verarbeitung auch erstmal runterdämpft. Mhm. Und da hinterher zu kommen, ne, was war denn da gerade? Und wo vor allen Dingen ist mein Baby? Was ist hier gerade passiert? Gerade eben war ich noch schwanger und jetzt bin ich hier und mein Bauch ist leer, mein Kind ist auch nicht da.
Das ist, glaube ich, schon so irgendwo aus meinem Kopf raus. Ich weiß gar nicht mehr, was war, als ich die Augen aufgemacht habe. Ich habe erst mal gedacht, ich glaube, ich bin in einem Film. Wirklich in einem schlechten Film. Und habe gedacht, das ist doch jetzt nicht. Also, kann doch jetzt nicht wahr sein, das kann ja nicht jetzt schon wieder sowas passiert sein, also, oder was heißt sowas, aber schon wieder passiert mir irgendwas in der Schwangerschaft, also.
Meine Angst wurde wieder wahr, ne, so, ja. Ja, das habe ich vorhin auch gedacht, als du das gesagt hast, du hast diese Angst aus der Klinik mitgenommen, dann ist dein Sohn früher geboren, danach hattest du die stille Geburt, so dieses, man zieht ja diesen Rückschluss. Meine Angst wurde jetzt wahr. Das, was davor fiktiv in meinem Kopf war, ist Realität geworden. Und da sprechen wir gleich jetzt auch noch drüber, mit dieser Erfahrung nochmal in der Schwangerschaft zu gehen. Na, das ist schon ein schwerer Rucksack. Definitiv. Na? Definitiv, Christina. Ja.
Ja. Ja. Ich habe dann irgendwann kam, es war ja auch noch, das war ja dieselbe Klinik, es war derselbe Kreißsaal, gefühlt, ich habe ja auch bei Henry manchmal gefühlt im Kreißsaal gewohnt, ne? Also ich habe da Nächte verbracht, das war wirklich, und dann bist du da wach und dann ist wirklich das geschehen, was du dir ja nie erträumen wolltest, ne? Also und dann kam halt eine Kinderärztin. Das war irgendwo auch Glück und Schicksal zugleich, weil sie hat uns schon bei Henry wundervoll betreut. Also das war auch wieder so, dass sie an dem Wochenende Dienst hatte. Ich glaube, das musste einfach irgendwie so sein. Also mittlerweile bin ich da einfach so gestrickt. Und ich habe dann einfach nur gefragt, wo sie ist. Und ja, sie wäre oben auf Intensivstation. Und ich habe gesagt, ich möchte dahin, ne, sofort. Das haben die auch alles sofort machbar gemacht. Wir sind dann mit dem Bett hochgefahren. Ja, ich weiß noch, dass ich irgendwas zu ihr im Fahrstuhl gesagt habe. Das hat sie mir nachher auch noch mal erzählt, wo sie drüber schmunzeln musste, aber das fällt mir jetzt gerade so spontan nicht ein. Mhm. Und dann lag sie da in ihrem Inkubator, ne? Und ja.
Wie viele Tage hat war Marie noch bei euch?
Am 16. ist sie geboren und am 18. haben wir sie. Also ja, ungefähr 2 Tage, ja. Ne?
Ja.
Ja. Ich wusste halt, ich wusste, was auf mich zukommt, ne? Ich bin ja nicht von irgendwo, ne? Also,
ja.
Ich wusste ja, ich habe es mal gelernt, ne? Was passiert, wenn das Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommt, was da halt raus resultiert, ne? Also,
ja.
Ja, und die Ärztin hat mich halt auch gefragt, ne? Sie meinte, ich will offen. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Ne, sie hat uns so lange Wochen bei Henry begleitet. Also sie kannte mich ja auch irgendwo und musste halt auch fragen, was ist, wenn jetzt ihr Kreislauf zusammenlackt. Da habe ich gesagt, nein, da wird nichts mehr gemacht. Das ist auch, und das hat sie mir im Nachhinein auch gesagt, das wird sie nie vergessen. Ich habe zu ihr gesagt, das ist für mich kein Kinderleben, sie jetzt da irgendwo am Leben zu erhalten, weil sie wäre künstlich ernährt, sie wäre künstlich beatmet. Nein, Also ja. da würde ich an etwas festhalten wollen, was, nee, nein, das wäre nicht lebenswert gewesen.
Christina, hat Marie euch diese Entscheidung abgenommen oder habt ihr sie für sie gefällt dann nach diesen beiden Tagen?
Nee, wir haben sie tatsächlich zusammen mit den Ärzten gefällt. Also sie haben halt nochmal EEGs geschrieben und so weiter und so fort. Aber sie waren von Anfang an sehr ehrlich und transparent mit uns. Und ich habe dann auch irgendwann, sie saß auch ganz lange an meinem Bett. Es war ja ein paar Etagen tiefer, war ja mein Zimmer. Und sie kam immer wieder und da habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Also wer entscheidet denn sowas und wann entscheidet man sowas? Und dann hat sie immer gesagt, alles ganz in Ruhe, das kommt irgendwie und diese Entscheidungen treffen sie nicht alleine und das machen wir zusammen. Und ja, also ja. Wir wurden schon echt, ja.
Ja, das klingt, als wäre dir da gut an die Hand genommen worden. Ja.
Ja.
Ja, das ist ja die Entscheidung, die kein Elternteil jemals treffen sollte.
Nee.
Ja. Und da ist es so wichtig, in dem Moment wirklich gut begleitet zu sein. Das ist sehr schön, dass es bei euch so auch der Fall war. Ja.
Ja, sie war so in einem Moment sensibel, aber auch irgendwo wusste sie, wie sie mit mir umzugehen hat. Weil sie hat dann auch gefragt nach einer Sternenkind-Fotografin und ich so, Gott, auf gar keinen Fall. Und dann hat sie gesagt, glauben Sie mir, es ist die letzte Chance, Bilder zu machen. Sie werden mir irgendwann dafür danken, dass Sie es gemacht haben. Ja. Ja. Und da sie meinen Mann auch so ein bisschen auch schon mittlerweile kannte und einschätzen konnte, wie er bei Henry drauf war, wusste sie auch mit ihm umzugehen. Ne? Also wir haben halt von allem befreit. Ich habe sie noch gewaschen, mitversorgt. Ne? Und sie war auch auf unserem Arm, während wir halt den Intubationsschlauch gezogen haben und während ihr Herz aufgehört hat zu schlagen. Und ja.
Ja, konnte ganz nah Abschied nehmen.
Ja, ich war auch sehr distanziert, also ich konnte das irgendwie nicht so nah an mich ranlassen. Sie war auf meinem Arm mit Kissen unter ihr. Und dann hat die Ärztin, auch meinem Mann, sie auf den Arm gedrückt, so quasi. Sie hat nachher gesagt, ich wusste, er hätte nicht freiwillig gesagt, ich nehme sie. Aber sie hat ihn so irgendwo dahin gezwungen, was auch gar nicht, so liebevoll gezwungen. Ne? Also es war schon gut so. Und er hat ihr dann auch langer Zeit weine ich noch mal darüber. Ja, einen Kuss auf die Stirn gegeben. Und als ich das bei ihm gesehen habe, habe ich gedacht, oh, kannst du ihr auch einen Kuss geben. Aber ich glaube, sonst hätte ich es nicht getan. Es war zu schwer für mich. Ja. Ja, ich war auch in so einem gewissen Trotz, glaube ich, auch drin. Mhm. Wieder dieses, warum passiert mir schon wieder sowas? Ne? Es kam schon da hoch. Ja.
Ja, vielen Dank, Christina, für diesen persönlichen Einblick und dass du den hier mit den Menschen, die zuhören, teilst.
Ja.
Wir sprechen ja über die Folgeschwangerschaft. Und du hast uns jetzt deinen Weg erzählt bis zu diesem Punkt der Regenbogenschwangerschaft, beziehungsweise eigentlich noch davor. Den Verlust eben, den du erfahren hast mit Marie. Und ich habe es vorhin schon gesagt, du hast einen verdammt schweren Rucksack aufgehabt. Oder, ne? Und bist trotzdem, hast irgendwann mal diese Entscheidung gefällt, ich möchte ein drittes Kind. Vielleicht einmal kurz, bevor wir dann über auch die Schwangerschaft selbst sprechen, wann wusstest du das, wann hast du das gefühlt und was hat das mit dir gemacht, dieser Gedanke?
Also im Krankenhaus hatten wir ja noch so ein Abschlussgespräch mit einer Oberärztin, die meinte so, am besten kriege ich wirklich kein Kind mehr. Wir waren dann auch im ersten Moment, das war auch wieder dieser Trotz irgendwo so gefühlt, dieses, nee, oh Gott, also nochmal setzt man sowas ja auf gar keinen Fall aufs Spiel. Also mein Mann war auch wirklich so, hey, vergiss es niemals mehr wieder. Nee, also und ich glaube, sind am 18. ist sie gestorben. Ich glaube, den Tag danach bin ich entlassen worden. Also die haben mich auch relativ früh dann auch entlassen. Ich wollte auch raus. Und dann sind wir nach Hause und es stand ja noch hier Wege mit Bestatterin und so weiter. Und ich weiß noch, ich glaube, sie war, entweder war sie noch nicht da oder sie war gerade raus, die Bestatterin. Da habe ich irgendwann mal, da stand wir hier am Tisch, habe ich zu ihm gesagt, halt mich für bekloppt. Aber ich würde nochmal probieren. Das kam irgendwie so aus mir raus. Es war für mich nicht abgeschlossen. Ne? Also, nee, der Gedanke war fern, dass das jetzt das Ende in Anführungszeichen gewesen sein soll.
Ja, und das sind ja häufig so diese zwei Sachen, ne? Dieser eine Gedanke, so möchte ich nicht, dass das ändert oder dass das ausschließlich jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel das erste Kind ist, meine Geschichte ist. Und zum Zweiten auch so dieses, was einfach so krass ist und was jetzt wahrscheinlich einfach auch hier gerade nur die Frauen verstehen, die schon mal schwanger waren und nochmal mehr, die dann eben diesen Verlust hatten. Du hattest dein Baby in dir getragen, ne? Du hast geboren, dein ganzer Körper ist darauf ausgelegt, dass da jetzt ein Kind ist und dann ist dieses Kind nicht da, dann fehlt dieses Kind und dass auch daraus so stark sich ein Wunsch formuliert, ne? Weil einfach das ist ja, ich finde, das geht so stark ins Körperliche. Ich habe das so stark körperlich gespürt, wie wenn mir irgendwie ein Arm fehlen würde.
Ja, auch das Wochenbett ohne Baby ist,
ja.
Oh Gott, nee, also das wünscht man seinem ärgsten Feind wirklich nicht. Das ist das alles, was dein Körper da gerade leistet mit Nachwehen und Milcheinschuss. Ich meine, ich habe mich bewusst gegen Abstilltabletten entschieden. Eine Schwester meinte zu mir, lassen Sie das bitte sein. Die gehen so auf die Stimmung. Das kann sein, dass sie da noch tiefer in eine Depression fallen. Das kriegen sie so hin, natürlich abzustillen. Ne, weil ich wollte... Irgendwie war mein Wunsch, ich wusste irgendwie, dass ich dieses Kind nicht stillen würde, aber ich weiß auch nicht, aber ich wollte ihr irgendwo diesen Kolostrum wollte ich ihr irgendwo mit auf den Weg geben. Also, und dann habe ich halt das auch halt auf mich genommen, ne? Und ich hatte eine wirklich wundervolle Hebamme in der Zeit auch bei mir, die mir wirklich stark geholfen hat und die war richtig sensibel und liebevoll an meiner Seite in diesem Wochenbett. So professionell, ja, wirklich liebevoll professionell kann man das nennen. Und dieser Milcheinschuss und dieses Ausstreichen, das war eine Erfahrung. Im Nachhinein können wir so ein bisschen darüber schmunzeln und lachen, weil das Ausstreichen muss irgendwo gelernt sein. Und ich wollte unbedingt, weil da brachte meine Hebamme mich auch drauf, so eine Kette von ihr haben aus Muttermilch. Und dafür brauchte ich ja noch ein bisschen was.
Mega schön, ja. Muttermilchschmuck, ja.
Ja, genau. Um als Erinnerung an sie. Genau. Und da haben wir halt, hat mein Mann dann auch mit Hand angelegt. Und er konnte es am besten, tatsächlich. Ja, irgendwas musste man dann doch irgendwo noch ein bisschen zum Lachen haben in der schweren Zeit. Ja, genau.
Und, ja, und hast
ja das Wochenbett.
Genau, die Frage war nochmal, dieser Kinderwunsch, wenn der aufkam, du hast jetzt gesagt, schon direkt danach hast du dann gesagt, hast dein Mann, der hat wahrscheinlich nur erstmal die Augen aufgerissen und gedacht, ich reagiere jetzt mal nicht. genau, wie waren das so dann diese nächsten Schritte? Weil das eine ist ja auch nochmal, also hat sich das dann gefestigt, dieser Gedanke, okay, ich möchte das wirklich nochmal versuchen. Und was waren einfach so dann die nächsten Schritte, deine nächsten Schritte auch dann bis du konkret in diese Folgeschwangerschaft gegangen bist, mit eben auch diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, der Uterusruptur und deinem Sohn, der ja auch früher geboren worden ist?
Ich bin dann zu einer anderen Gynäkologin gewechselt, weil meine gerade in den Urlaub gegangen ist. Die war auch so, also irgendwie kamen da so liebe Personen in mein Leben, zu der Zeit, Gott sei Dank, wo ich dann hingegangen bin. Und natürlich habe ich mit ihr darüber gesprochen. Ne? und hab auch natürlich eine Folgeschwangerschaft angesprochen bei ihr. Und sie meinte, also auf jeden Fall sollte ich mindestens ein Jahr warten. Aber sie hat halt gesagt, ich gehe diesen Weg mit Ihnen. Und das war schön zu hören, dass ich da doch nicht irgendwo alleine stehe. Klar, ich musste irgendwo noch Überzeugungsarbeit bei meiner besseren Hälfte irgendwo leisten. Ja, es war viel. Also es ist so viel passiert. Ich habe viel Arbeit an mir selber geleistet. Ich habe viel gelernt. Ich habe mich viel auseinandergesetzt. Ich habe viel gesprochen, viel geredet. Mit Freunden, mit, ja, es ist viel passiert. Also, wie nennt man das? Ich komme auf dieses Wort nicht, wenn man selbst an sich arbeitet. Ich komme nicht drauf. Egal. Ja, und irgendwann bin ich tatsächlich an ja, eine andere Mama geraten, die dich gefunden hat. Mhm. Die habe ich über Facebook kennengelernt, der Ähnliches passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen darf, deswegen sage ich das jetzt nicht. und wir haben uns ausgetauscht über Wochen, über Monate. Und dann habe ich, glaube ich, im Oktober schon Workshops bei dir gemacht, um mich vorzubereiten.
Ich glaube, ja, du warst in dem damaligen Workshop Vertrauen nach Verlust, den ich damals noch gemacht habe, warst du mit drin, ja.
Genau, ja. Da habe ich mich schon vorbereitet. Genau, das war echt viel Austausch mit ihr, ne? Also wir haben uns da irgendwo gegenseitig echt gut gestützt.
Ja, es klingt so, als hättest du auch direkt gespürt, okay, ich hole mir das, ne? Also ich spreche darüber, ich schaue, wo kann ich mir was hinzuholen. Jetzt heißt der Workshop, später den Kurs dann auch noch zusammen gemacht, ne? Um einfach auch neben diesem medizinischen Go auch mich da gut durchbringen zu können durch diese Folgeschwangerschaft, ja.
Ja, ich wusste, irgendwas anderes brauchte ich noch. Also nicht nur dieses, ich will das und ich gehe da irgendwie durch. Nein, ich wusste irgendwie, ich brauche da noch andere Sachen an der Hand, um da gut durchzugehen, um da vertrauensvoll wirklich durchzugehen. Ja, es ist eine lange Zeit, ne? Also das sind 9 Monate und ich wollte auf gar keinen Fall mehr so in eine Schwangerschaft starten, wie ich es davor getan habe.
Ja. Ja. Gab es etwas, was dir da generell und vielleicht auch speziell wirklich da geholfen hat? Also speziell jetzt nochmal im Hinblick mit deiner Geschichte für die Folgeschwangerschaft. Und generell meine ich einfach so ganz, ganz allgemein, dass du sagst, okay, du hast jetzt schon den Austausch genannt, der dir da einfach gut getan hat. Das war jetzt noch etwas, was mir da einfach geholfen hat, da wieder den Mut zu fassen oder auch die Hoffnung zu in die Hoffnung zu gehen, dass es eben dieses Mal gut ausgehen kann.
Also viel Spiritualität tatsächlich, ja.
Was meinst du damit?
Der Hinblick darauf, ja, also Marie ist ja unser kleiner weißer Schmetterling tatsächlich, der irgendwo an ihrer Beerdigung irgendwo aus den Blumen kam, da hat mich dann irgendwann jemand drauf hingewiesen und irgendwo war überall dieser weiße Schmetterling danach. Einfach dieser Glauben irgendwo, das endet jetzt hier nicht und das kann irgendwo ein Geschenk sein, für mich zu wachsen. Dass ich an Themen arbeite, die mich behindern. Also vor allem diese Verlust und diese Todesangst, die habe ich tatsächlich auch in Form von anderem Coaching noch bearbeitet. Und die kommt tatsächlich auch, vieles kommt auch aus meiner Familie, von Generationen zu Generationen. Meine Mutter hat vor mir eine Eileiterschwangerschaft und eine Fehlgeburt gehabt. Mhm. Und ja, dieser Glauben daran, dass es irgendwo auch mit in mir herrscht, unbewusst, ne? Und ich halt nur selber daran arbeiten kann, ne? Was sagtest du?
Ja, absolut.
Also.
Es ist auch schön, dass du es ansprichst. Das war auch so das, den Gedanken, den ich hatte, ne? Wenn du sagst, diese starke Angst, dass es nicht nur unbedingt aus deinem Beruf kommt, sondern dass es dann möglicherweise einfach wirklich auch transgenerational ein Thema gibt, dass das bei dir so stark schon von Anfang an da ist. Ja.
Ja, ja, es ist aus meiner Familie, ja. Der Vater meiner Mutter ist auch plötzlich gestorben. Also diese plötzliche Angst aus Verlust und Tod, die steckt halt irgendwo tief in mir, ne? Aber da war halt irgendwo diese Chance zu sehen, hey, irgendwo, vielleicht war sie dafür da, um das zu bearbeiten, ne? Auch dieser Seelenplan war irgendwo ein schöner Gedanke, der für mich greifbar war und mir geholfen hat zu sagen, vielleicht hat sie mir ein Geschenk gemacht, tatsächlich, um daran zu arbeiten und um das wirklich mal loszuwerden. Vielleicht war sie dafür bestimmt, ne? Einfach kurz hier zu sein, um mir zu zeigen, hey, es gibt da mehr als diese Angst. Ne? Ja, das war viel, was mir geholfen hat, ja.
Ja,
ja, ich habe viel Podcast gehört, viel mich da mit dem Thema auseinandergesetzt, Gedanken, das gibt es da so viel.
Ja, ich weiß, bei der Glaubenssatzarbeit war auch etwas, wo du tief reingegangen bist, als wir das im Intensivprogramm gemacht haben, im Intensivkurs. Mhm. Ja, und dieser Ansatz, ne, dass jetzt gemeint so die Spiritualität hat dir geholfen oder das so für sich irgendwie in, das heißt jetzt in die eigene familiäre Geschichte einzuordnen oder in ein großes Ganzes einzuordnen, das ist tatsächlich etwas, was ich einfach aus Erfahrung auch von anderen Frauen und auch von mir selbst sagen kann, was da wirklich auch hilft, ne, für eine Folgeschwangerschaft dann auch bei sich zu bleiben und bei dem Kind zu bleiben. Na, weil das wiederum einen ganz eigenen Plan mit sich bringt und eine ganz eigene Geschichte wieder mit sich bringt.
Ja.
Ja, das kann sehr hilfreich sein, ja.
Ja, und irgendwann wusste ich einfach, dass das wird schon. Das kriegen wir nochmal hin. Also das kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl von absolutem Vertrauen und ja, Willen, also.
Das ist ein Inner Knowing, ne?
Ja.
Irgendwie sowas gar nicht aus dem Kopf herauskommt, ja.
Nee. Ja. Das ist ein Gefühl, das kann man halt einfach auch nicht so beschreiben. Das fühlt man. Es ist halt auch so ein starker Wunsch, der da ist und den will man einfach auch erfüllt haben. Und dann auch Vision Board war auch ein wertvolles, was mir geholfen hat, das Ziel vor Augen zu sehen, ne, zu träumen und auch träumen zu dürfen und sich das auch vorstellen zu dürfen und zu erlauben, dass das wahr werden kann. Ne? Also
ja, total. Ja. Voll. Mit dieser Erlaubnis schenkt man sich schon so viel. Ne? Also es ist nicht nur diese Ausrichtung, sondern man macht sich den Moment selbst dann auch wieder schön. Na, weil man in dem Moment dann einfach auch ein positives Gefühl in sich auslöst und sagt, ja, das kann für mich auch klappen. Und ich habe schon die eine oder andere Frau gehabt, wo wir immer gescherzt haben und die sagt, guck mal, genau so sah mein Vision Board aus. Das mache ich jetzt. mache ich es. Es ist real geworden.
Ja, und es ist tatsächlich real geworden. Also mein Vision Board ist einfach, also wenn ich es mir angucke, 1:1.
Ja.
Mega schön. Immer noch unglaublich, aber ja,
Das ist halt etwas, was wir auch nicht, wir dürfen unser ganzes Leben und da gehört einfach Schwangerschaft nochmal genauso mit dazu. Und ich finde, die ist sogar nochmal so ein bisschen mehr, weil sie so diese Verbindung nochmal mehr hat zu diesem Ursprung, wo wir alle herkommen. Und wir können das einfach nicht nur über unseren Verstand erfassen. Geht einfach nicht. So, der ist da begrenzt, ne? So.
Ja.
Und wir wissen nicht, warum sich das erfüllt hat, das Vision Board oder was da irgendwie jetzt vom Verstand her gesehen analysiert werden kann, dass es dazu kam, aber es kam einfach dazu. Es ist jetzt da. Christina,
man muss auch die Stimme alles verstehen.
Diese Folgeschwangerschaft mit deiner jüngsten Tochter, Du hast jetzt gesagt, was dir da schon geholfen hat. Möchtest du noch ein bisschen teilen, wie es dir da einfach ging in der Schwangerschaft? So der erste Moment, ich glaube, ich erinnere mich dran, du hast mir auch relativ schnell geschrieben. Ich glaube, du bist nämlich kurz nachdem ich schwanger war, schwanger geworden. Und dann irgendwie so, jetzt sind wir noch zusammen ein bisschen schwanger. Na? Und jetzt ist meine Wahrnehmung, du darfst gerne selber noch mal teilen, dass da auch ganz viel Freude war. Ich weiß noch, du hast jetzt diesen Zyklus, eigentlich das Gefühl, es hat geklappt. Dann kam die Periode später, dann war die Enttäuschung schon da. Und dann war dieser Test positiv. Ne, irgendwie so war auch euer Start, aber so in meiner Wahrnehmung sehr, 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 dieses Kind wurde mit sehr viel Freude empfangen. Ist das, kann man das so sagen?
Ja. Also von meiner Seite aus ja, auf jeden Fall. Ich habe mich schon sehr gefreut darüber. Ich hatte irgendwie das Gefühl schon, aber der Test hat es irgendwo nochmal bestätigt. Mein Mann war eher skeptisch, sehr skeptisch. Also der war so, ne, er wusste, was vor ihm liegt. Ne? Also er war noch zurückhaltend. Aber ja, also ich muss sagen, die ersten Wochen waren schön, sehr schön. Ja, es war die erste Schwangerschaft, die ich wirklich genießen konnte. Ich habe mich auch bewusst entschieden, die ersten 12 Wochen noch arbeiten zu gehen. Weil ich gesagt habe, ich werde, wenn ich von Anfang an hier zu Hause hocke, ich werde bekloppt werden. Dann weiß ich, dass mein Gedankenkarussell spielt. Das möchte ich einfach nicht. Immer habe ich bewusst entgegengesteuert. Naja, leider hat mich eine Erkältung nach der nächsten irgendwo rausgeschmissen und konnte dann irgendwann nicht mehr arbeiten gehen. Aber gut, dann sollte das so sein. Habe ich dann halt auch irgendwo so hingenommen. Also da war ich wirklich viel erkältet bei ihr in der Schwangerschaft. Wir wurden auch so ein bisschen im Nachhinein auf den Prüfstand gestellt. Ich war ein paar Mal im Krankenhaus davor. Ich bin auch tatsächlich einmal nachts ohnmächtig geworden, weil ich zu schnell aufgestanden bin. So ein Test, so ey, habt ihr es drauf oder habt ihr es nicht drauf? Und wir haben tatsächlich in dem Moment so schön als Team zusammengearbeitet. Mein Mann hat mich aufgefangen, ich bin wieder wach geworden. Er so, alles okay, ja, alles okay, was machen wir jetzt? Okay, du machst das, ich mach das, okay, alles klar, wir rufen den Rettungswagen, okay, okay, alles klar. So, es war im Endeffekt wirklich nichts Schlimmes, ne? Aber das war dann auch nochmal so, okay, durchatmen, es ist alles in Ordnung, ne? Also, doch, ich habe viel Unternehmungen gemacht in der Schwangerschaft.
Das ist spannend, eigentlich genau das Gegenteil, wie du es beschrieben hast mit Marie, ne, wo du gesagt hast, ich mache gar nichts.
Ja, genau.
Dass du gesagt hast, ich mache trotzdem was. Hast du es gespürt? Ich meine, Ruptur kann man nicht vorhersehen. Ne? Aber war das sowas, wie bist du mit diesem Gedanken umgegangen? Weil genau der Gedanke kann ja bei einigen Frauen auch dazu führen, dass sie sagen, mache ich jetzt lieber nichts, weil ich möchte ja auch nichts riskieren. Und du sagst jetzt gerade, es war eigentlich die schönste Schwangerschaft so far und ich habe einfach auch Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte, die ich machen wollte.
Ja, ich wollte mich nicht mehr so einschränken. Ich wusste, auch selbst wenn mein Kopf mir das erzählt, das muss noch lange nicht so sein. Also ich habe mich nicht mehr von meinem Kopf so beeinflussen lassen, ne? Der mich so. Ich habe da in dem Moment habe ich dann gedacht, so, weißt du was, jetzt erst recht, weil ja, wenn es kommt, kommt es plötzlich, egal was du tust. Also ob du jetzt auf der Couch liegst oder irgendwas machst. Ich habe da einfach gedacht, jetzt, du musst jetzt einfach vertrauen und du tust es jetzt halt auch einfach. Und ich möchte nicht nochmal so zurückstecken in einer Schwangerschaft, wie ich es vorher halt getan habe. Also ich habe mir auch so ein paar Ziele gesteckt tatsächlich. Das eine war, mir fällt jetzt auf jeden Fall noch der Junggesellenabschied von meiner Freundin ein, wo wir nach Holland ans Meer gefahren sind. Und ich habe gedacht, da fährst du mit, auf jeden Fall, das machst du. Und es war schön. Ja, es war richtig schön, das miterleben zu können. Auch die Hochzeit nachher. Ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte.
Auch genau. Das, was ich immer sage, ne? Mach dein Leben weiter und schaffe auch diese Erinnerungen, sei die jetzt bewusst dann mit deinem Regenbogenbaby im Bauch oder eben Erinnerungen für dein Leben, wie du jetzt sagst, ne? Diesen Junggesellenabschied. Weil das ist das, was du hast. Weil wenn etwas geschieht, dann geschieht das in dem Moment. Und wenn du aber davor immer dich danach ausrichtest, es geschieht was, nimmst du dir so viel mehr, als dieser tatsächliche Verlust dir dann nimmt.
Ja, das ist Ja, auf meinem Vision Board war tatsächlich auch ein Bild von einer Frau in der Sauna schwanger. Ich habe es dann zwar erst so, ich habe es nur in der 6. Woche gemacht. Nicht so hochschwanger, aber ich war in der Sauna. Ich war schwanger in der Sauna. Das war wirklich der absolute Game Changer für mich. Also es war so, du tust es, ja. Auch im Hinblick auf Sauberkeit, Hygiene und Keime und so von Henry. Also beides spielte irgendwie mit rein. Du traust dich das jetzt und es wird nichts passieren und alles ist gut. Ja, und das Gefühl danach war halt einfach schön. Mhm. Ja, dieser Mut, diesen Mut zu haben, das getan zu haben. Ja,
mhm. Ja.
Genau.
Ja.
Ja. Und dann habe ich ja bewusst mich entschieden, trotz alledem, auch wenn die ersten Wochen wunderschön waren, habe ich mich trotzdem entschieden, dass ich ab der 31. Woche in eine Klinik gehe. Mhm. Ich habe mich auch bewusst gegen die Klinik entschieden, in der ich mit Henry und Marie war. Ich wollte einfach diesen Trigger halt einfach irgendwo so ein bisschen aus dem Weg gehen, das Krankenhaus. Und bin in meine Klinik gegangen, da wo ich jahrelang gearbeitet habe. Und kannte auch tatsächlich den Chefarzt der Gynäkologie und habe mir bei ihm einen Termin geben lassen. Und der wollte mich erst abweisen, weil er dachte, na gut, sie war vorher im UKA, soll sie doch da wieder hingehen. Und er wusste aber nicht, wer ich bin. Und als er mich gesehen hat, erkannte er mich. Und hat dann gesagt, na ja gut, wir machen das. Wir kriegen das hin.
Und du warst dann stationär dort, Christina?
Ja.
Was war denn das? Komisch. Okay, du warst stationär dort, Christina?
Ja, genau. Genau, er hat dann gefragt, naja, wann willst du kommen? Und ich so, ja, dann und dann bin ich bereit. Okay, alles klar, dann nehmen wir dich auf. Und ich habe mir auch vorher schon das High-Premium-Zimmer auf der High-Premium-Station, habe ich mir auch schon visioniert und es kam auch so. Ich habe mir auch extra eine private Zusatzversicherung haben wir machen lassen. Wir haben gedacht, also wir wissen, dass da Wochen vor uns stehen. Also wenn schon, denn schon, nehmen wir das mit auf jeden Fall. Genau.
Magst du mal erzählen, was man da so gemacht hat? Ich glaube, das ist für die eine oder andere auch spannend.
Was die in der Klinik mit mir gemacht haben vorher? Ja, also erstmal nicht wirklich viel. PTG natürlich, ne, regelmäßig. Die haben mir irgendwann Adalat gegeben. Adalat ist ja ein Venenhemmer, weil ich so ein bisschen Ziehen hatte. Und dann habe ich das bekommen. Aber das ist wirklich, also die Tabletten sind nicht ohne sie. Ich hatte tierische Kopfschmerzen. Mein Puls hat tatsächlich auch in der Klinik wieder verrückt gespielt. Ich weiß aber, dass das ein psychisches Problem ist tatsächlich, dass mein Herz rast, wenn ich in der Klinik bin. Also ich glaube, das war einfach so ein Zeichen meines Körpers, ja, dass ich jetzt gerade da bin. Das hat nämlich irgendwo da angefangen. Also ich hatte ja vorher gar keine Probleme mit dem Puls. Ich meine, die Tabletten haben so auch ein bisschen ihr was dazu beigetragen, glaube ich. Aber man will ja auch irgendwo kein Risiko eingehen. Man will irgendwo den Ärzten auch mit vertrauen, obwohl ich muss sagen, die sind alle mit mir meinen Weg gegangen. Also wir haben das alles immer zusammen entschieden. Ne? Die haben immer auf mein Gefühl gehört. Das war auch immer schön. Das war es eigentlich so. Ne? Die haben ab und zu mal Ultraschall gemacht. Aber auch wirklich im Rahmen, jetzt nicht übertrieben. Ne? Der Chefarzt hat mir auch immer wieder gesagt, die Narbe können wir sowieso nicht beurteilen. Also es gibt eine dicke Narbe, die reißt, oder es gibt eine ganz, 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 ganz dünne Narbe, die hält alles aus. Also das kann man vorher auch nicht beurteilen. Das ist so. Hätte nichts gebracht. Ja, aber trotzdem sind natürlich CTGs immer geschrieben worden. Und da bin ich tatsächlich auch sehr zusammengebrochen in der Klinik. Also da war ich emotional erstmal am Boden. Ja, da ich habe viel geweint und so schwer habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, naja gut, jetzt bist du hier an Ort und Stelle und dann ist doch die Sicherheit ist doch da, ne?
Ja. Ja, auch ganz viel die Erinnerung an das, was eben geschehen ist, ist an dem Ort auch da. Na, das ist ja auch das, was wir dann zum Beispiel in der Vorsorge wahrnehmen, diese extreme Aufregung und dieses auch schon Tage davor, weil es eben halt das belegt ist sozusagen mit dieser Erfahrung. Und egal wie dann die Kontrolle ist und dass wir wissen, wir gehen dahin, um unser Baby kontrollieren zu lassen und da eben da diese Sicherheit zu bekommen, ist da eben auf der anderen Seite diese immer wieder diese Reaktivierung des Traumas mit dabei. Ja.
Hm. Ja, genau. Ja, es kam halt auch viel, viel einfach hoch. Ne? Mhm. Aber ich wurde wirklich liebevoll da auch wieder begleitet, ne? Von einer Ordensschwester, die ich auch schon von damals kannte. Schwester Lisetta hat mich begleitet, hat mir Kraft gegeben, hat mir die Hand gehalten. Wir sind zusammen in die Kapelle gegangen, wir haben gebetet. Sie hat mit mir eine Kerze angezündet. Wir haben zusammen einfach nur schweigend da gestanden vor den Kerzen, vor Maria. Und sie hat für mich gebetet und für mich und mein Kind. Und ja, es war tatsächlich, war das hilfreicher. Sie haben ja auch eine Psychologin zur Seite gestellt, aber die war leider nicht so hilfreich. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, es tut mir leid, das passt halt einfach nicht. Ne? Mhm. Da hat mir das andere dann doch tatsächlich besser geholfen. Mhm. Ja.
Ja, es passt ja auch wieder zu dem, was du gesagt hast, die Spiritualität, die dir davor schon geholfen hat. Ja. Genau, ja. Und ihr habt euch dann entschieden, die Schwangerschaft bzw. die Geburt in der 36. Schwangerschaftswoche zu beenden und die Kleine dann über den geplante Bauchgeburt auch zu holen, ja? Diese Entscheidung, Christina, war das etwas, was du aufgrund einfach deiner emotionalen Anspannung in dem Moment entschieden hast? Oder war das auch etwas, was sich aufgrund der zum Beispiel der Uterusruptur deiner vorherigen Verlusterfahrung, also war das der Grund dafür?
Auch, ja. Also überwiegend auf jeden Fall. Also die Ärzte haben halt auch gesagt, spontan wären die, glaube ich, nie mit mir da den Weg gegangen. Einfach auch, weil davor ja schon zwei Bauchgeburten erfolgt sind. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ich emotional die Spontangeburt überstanden hätte. Also weiß ich nicht, was das mit mir gemacht hat. Ich war aber auch fein damit. Ich war diesmal wirklich fein damit. Mit der Bauchgeburt. Also ich wollte ja immer, ich hatte ja irgendwie immer meine Vorstellungen von Schwangerschaft und Geburten, die irgendwie nie erfüllt wurden. Oder fast nie. Aber diesmal habe ich gesagt, na, alles gut. Also ich bin da wirklich jetzt fein mit. Dieses Kind soll gut auf die Welt kommen und da gehe ich jetzt auch kein irgendwo Risiko ein, weil ich das jetzt so möchte. Aber ich wollte es auch gar nicht mehr so. Es war tatsächlich so, ich war ja oft im Kreissaal, dass ich natürlich da auch Geburten mitgehört habe und habe dann gedacht, naja, gut, musste jetzt auch nicht mehr haben. Habe ich mir dann immer schön eingeredet, so. Ich weiß, ob das jetzt schöner ist.
Ja, wie du sagst, also dieser Punkt, was hätte das dann in mir auch ausgelöst, eben mit der Geschichte davor? Und auch nochmal dieser Satz, der dann auch so drin ist von dem Arzt. Ja, wenn etwas, haben wir dieses 0,1-prozentige und die 0,1-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Uterusruptur, die du ja hattest, ne? Also, und gerade unter der Geburt wird einfach in diesem körperlichen Prozess kann so viel auch nochmal aufbrechen an unbewusstem Trauma, was man einfach vorher gar nicht abschätzen kann. Ja.
Ja, nee, das hätte auch keine, also mein Mann, also Henning hätte das auch auf gar keinen Fall mitgemacht. Also das war auch eine seiner Bedingungen, dass das auf jeden Fall eine Bauchgeburt wird.
Ja. Und die 36. Schwangerschaftswoche, Christina, wie kam dir auf den Zeitpunkt?
Warum auch immer hatte ich den 15.05. in meinem Kopf. Die 15 ist irgendwie so unsere Zahl. Wir sind am 15.07. damals zusammengekommen. Wir haben auch am 15.07. geheiratet. Der Henry hat sich entschieden, an einem 15. Februar zu kommen. Und somit ergab sich irgendwo, dass Clara am 15. Mai kommen musste. Mhm. Und tatsächlich bin ich auch um 15.15 Uhr geboren. Also es ist irgendwo ein roter Faden, oder?
Ja, ja. Ja, total. Das heißt, du hast sozusagen an dem Datum festgemacht und gar nicht, weil du gesagt hast, ich möchte jetzt nicht mehr irgendwie in die weitere Woche gehen. Ja.
Beides. Also ich war davor auch schon mal kurz zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Da war tatsächlich Henning derjenige, der mich immer weiter motiviert hat und gesagt, komm, ich schaffe das. Doch, du schaffst das. Ich weiß, dass du das noch weiter schaffst. Und kurz nachdem ich in die Klinik gekommen bin, ist der Chefarzt in den Urlaub gegangen. Mhm. Und ich habe gesagt, wie? 2 Wochen Urlaub? Nee. Mein Kind wird auf jeden Fall. Und ich habe auch immer zu ihr gesagt, du wartest, Fräulein. Also wenn irgendwas hier ist, du wartest, bis der Chefarzt wieder da ist. Also das habe ich ihr wirklich, glaube ich, jeden Tag gesagt. Weil ich unbedingt wollte, dass er diese Bauchgeburt macht. Mhm. Ja.
Ja.
Der hat einfach saubere Hände für mich. Mhm. Ja. Mhm. Genau, und dann haben wir uns halt für diesen Mittwoch entschieden, den 15.05.
Ja, und wie war das dann, bevor wir jetzt gleich auch noch zum Abschluss kommen, wie war das dann, das möchte ich noch fragen, das ist eine Frage, die gerade so ganz intuitiv kam, als du dann dieses Mal dein lebendes Kind empfangen durftest. Magst du da mal noch ganz kurz über diesen Moment sprechen?
Ja, das ist auch wieder so nicht in Worte zu packen. Ne? Also er hat sie halt rausgeholt. Er hat vorher noch gefragt, eine Kaisergeburt machen wir aber nicht. Und das habe ich wirklich noch nie gehört. Das ist eine Kaisergeburt. Ja, das Tuch runtermachen, kurz bevor das Kind rauskommt. Okay, nee, ich glaube nicht. Mein Mann wollte diesmal auch mal bei einer Geburt dabei sein und ich glaube, das wäre nichts für ihn gewesen. Naja, auf jeden Fall hat er uns sie dann übers Tuch gehalten und hat so Hallo gesagt. Ja, und dann musste ja erstmal geguckt werden, ob sie überhaupt bereit ist, bei mir zu sein. Also sie musste auch erstmal untersucht werden. Und dann haben sie entschieden, dass sie doch tatsächlich so bereit ist, um ein paar Minütchen bei mir auf der Brust zu liegen. Ja. Und dann haben die so einen Wärmeschlauch dann so vorbereitet und ja. Dann, ja, das war schon schön. Mhm. Ja, endlich so ein kleines Würmchen mal bei mir liegen zu haben.
Ja, ja.
Mein Mann scherzte tatsächlich, das werde ich auch nie vergessen, das erzähle ich auch immer wieder dann in dem Moment und meinte, oh, sollen wir noch eins machen? Und ich so, nein.
Be careful what you wish for.
Genau. Nein, 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 nein. Das war damit besegnet, das Thema mit Clara. Ja.
Ja.
Und dann musste sie aber wieder in die Kinderklinik, ne? Also, aber das war klar, da habe ich mich drauf vorbereitet. Es war zwar auch eine sehr herausfordernde Zeit nochmal mit vielen Triggern verbunden, natürlich, ne? Durch Henry. Aber der Tag, als wir nach Hause durften, das war der schönste Tag meines Lebens.
Ja, das glaube ich.
Und mit diesem Tag hörte auch mein Herz wieder auf, Speränzchen zu machen. Also ich habe auch irgendwann zu einer Schwester gesagt, alles gut, das hat angefangen, als ich die Klinik betreten habe und es hört auch wieder auf, wenn ich die Klinik wieder verlasse. Also von da an hatte ich wieder den ruhigsten Puls, ohne Medikamente, ohne alles. Ne? Also ja, da sieht man mal, was einem der Geist, die Seele
spielen kann. Vor allen Dingen übers Herz drückt sich das aus, ja.
Ja.
Wann seid ihr nach Hause? Wie lange wart ihr noch in der Klinik?
Eine Woche, glaube ich.
Eine Woche, also. Mhm.
Ja. Genau. 21. oder sowas, glaube ich, sind wir nach Hause. Ja, sie musste noch mal unter die Lampe, wegen dem Leberwert. Genau, aber dann haben wir sie aufgepäppelt und dann durften wir endlich nach Hause. Und dann begann die schönste Zeit.
Ja. Oh ja. Das Regenbogenwochenbett. Ja, das ganz, ganz besonders. Und ja, auch so, also kommen in mir auch gleich schon wieder Gefühle hoch. Also dieses, ja, ist einfach so, wird's mir so warm ums Herz, ja, so einfach so heilsam, so, oh, ja, wie du sagst, sehr schwer in Worte zu fassen.
Ja.
Liebe Christina, ich habe es ja gesagt, dass ich die vorgestellt habe. Und dann, wir sprechen heute über die Uterusruptur und die Folgeschwangerschaft danach. Magst du noch mal zum Abschluss zusammenfassen, was waren so die Punkte, die sich für dich persönlich aus der Uterusruptur für die Folgeschwangerschaft ergeben haben und was du auch noch mal für Vorgaben hattest? Ne? Du hast ja auch gesagt, die Ärztin sagte, dieses, ich glaube, ein Jahr war es, zu warten. Mhm. Wann wurdest du dann schwanger? Also was hilft da vielleicht auch den Frauen, die jetzt gerade zuhören und die eben auch eine Ruptur hatten und noch vor der Folgeschwangerschaft stehen. Magst du es mal teilen, was dir da geholfen hat?
Wann ich wieder schwanger wurde, das Jahr danach.
Genau, also was hat dir geholfen? War es diesen Abstand einzuhalten? War es etwas, was dir die Ärzte mitgegeben haben? War es auch die Bauchgeburt? Also so in Summe, was hat dir da einfach geholfen, gut mit dieser besonderen Herausforderung in der Folgeschwangerschaft umzugehen?
Ja, also ich glaube, der Zeitraum war schon gut, ja. Zwischenzeitlich dachte ich mal kurz, ich wäre schon schwanger. Das war aber ziemlich kurz danach, nach dem Verlust. Das hat sich auch nicht gut angefühlt tatsächlich. Also ich brauchte auch dieses Jahr. Ich meine, am Anfang hat es sich angefühlt, als ob dieses Jahr ewig dauern würde tatsächlich. Aber ich glaube, das war ganz gut so, dass es so lange Zeit brauchte, bis ich wieder schwanger wurde. So konnte ich mich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, vorbereiten. Ja, auch dein Kurs war natürlich irgendwo eine gute Vorbereitungszeit, eine Überbrückungszeit, Glaubenssätze zu formulieren, Affirmationen zu formulieren, gut gestärkt als Paar auch irgendwo da reinzugehen, wir zusammen uns zusammensetzen, so wie stellen wir uns das vor, wann legen wir los, genau. Ich habe auch so einen Drang dazu, immer zu gucken, in welchem Monat kann es losgehen, wann kann das Kind geboren werden. Ne? Da habe ich immer so ein bisschen nachgeschaut.
Ja, das sind so Meilensteine ja dann eigentlich auch, ne? Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt das erreicht habe, dann.
Ja, genau. Ja. Ja, viel Gespräche auch mit Freunden, Familie. Ja. Hat mir alles in allem so geholfen und halt dieses tiefe Vertrauen zu entwickeln. Ne? Das ist und auch einfach dieser starke Wunsch danach, nochmal so ein Test positiv und ja, einfach diese Glücksmomente irgendwo nochmal ganz anders einfangen zu können. Ne? Ja. Dass das Weihnachtsfest irgendwo auch nochmal schön gestaltet werden kann mit Babybauch und Henry war ja auch mit eingebunden. Ne? Er hat sich ja auch gefreut. Wir haben bei ihm tatsächlich in der letzten Schwangerschaft so ein bisschen gewartet, bis wir es mit ihm geteilt haben. Aber auch die Geschlechtsverkündung wurde er mit einbezogen. Ja, in allem. Ne? Er war mit dabei. Ne? Er war natürlich auch irgendwo geprägt durch den Verlust. Aber er konnte sich trotzdem auch mit so ein bisschen freuen. Ich glaube, aber es war teilweise auch nicht wirklich greifbar für ihn. Ne?
Ja.
Also, ja. Ja, genau. Ihm einfach ein Geschwisterchen auch zu schenken, das war auch so ein Gedanke, der mich immer vorangetrieben hat, weil er sich einfach so sehr das gewünscht hat. Er hat immer so oft gesagt, ich mag nicht mehr alleine sein. Ne? Also er hat das wirklich auch so geäußert. Ne? Er dachte zwar eine Zeit lang auch so, als ich dann mit Clara schwanger war, so, ach ja, kommt dann sie dann auch daneben, neben Marie? Ne? Also das war so, okay, nein.
Diese krassen Fragen, ja, die dann so ganz trocken gestellt werden ja auch, gell?
Ja. Aber das sind so Punkte, die mir auf jeden Fall geholfen haben und mich gut in die Schwangerschaft gehen lassen haben. Ja. Und das Jahr geht schneller vorbei, als man dann doch im Vorfeld denkt, ne? Ja. Und man kann die Wartezeit auch einfach gut nutzen. Ja.
Ja. Ja, so klingt es aus. Klingt so, jetzt wo du das nochmal so alles zusammengefasst sagst, du hattest so diese Vision im von über das Vision Board gesprochen, diesen Wunsch, diesen Traum, diese Vorstellung, wie du es möchtest für dein Leben, na, und bist dafür losgegangen.
Ja.
Und hast auch vor allen Dingen etwas dafür getan. Na, nicht nur so, ich wünsche es mir und ich will es irgendwie haben, sondern hast es so umgesetzt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Kraft, die da freigesetzt wird, zu sagen, ich möchte das nochmal haben, ich möchte jetzt ein Babyshooting haben, ich möchte ein schönes Weihnachtsfest haben, möchte auch das haben, was ich bisher noch nicht hatte. Na, oder das eben auch, wie du es vorhin gesagt hast, meinem Sohn schenken. Das, ja, das setzt viel in Bewegung, na, und ermöglicht dann auch immer wieder, ja, auch rauszukommen, wenn da mal so Zweifel sind, weil man weiß irgendwie, wofür es ist, na, wofür man da losgeht.
Ja.
Ja. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, für deine Offenheit, für das Teilen deiner Geschichte mit Marie, mit deinem Sohn und mit deinem kleinen Regenbogenwunder. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du abschließend sagen möchtest? Du hattest jetzt schon so schöne Schlussworte, aber vielleicht kommt ja noch etwas, was du gerne hier teilen möchtest, dann darfst du das gerne noch machen.
Ja, also ich kann halt allen einfach nur mitgeben, dass es sich lohnt, jeder Schritt, den man geht, dass die Angst einem nicht immer ein guter Berater ist. Definitiv. Also sie hält einen zurück und man darf wirklich mit Mut vorangehen und wirklich dieser Satz, Mut ist Angst plus ein Schritt, das ist das, ja. Das ist einfach was dran. Ja.
Ja.
Und manchmal muss man einfach für seine Ziele und Träume losgehen und den Kopf sein lassen und diesen Gedanken auch nicht immer Glaube schenken lassen. Also der Kopf, der erzählt uns so viel, was aber nicht immer der Wahrheit entspricht. Ja, und wenn man wirklich etwas wirklich, wirklich, wirklich will, das habe ich auch gelernt, dann kriegt man das auch. Man muss nur ganz tief dran glauben und vertrauen und ja.
Ja, und die Schritte gehen, das und möchte ich gerne noch gehen. Ergänzen, ja, das gehört ja. Einfach noch mit dazu.
Ja.
Ja, mega schön. Vielen, vielen Dank für diese tollen letzten Worte und so schön, dass du heute zu Gast warst, liebe Christina.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.